Diese Sendung wird ermöglicht durch Ihre Rundfunkgebühr. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Es gibt mindestens 37.000 internationale Hilfsorganisationen, die darum wetteifern, das Geld auszugeben. Sie alle wollen ihren Teil an dem Multimilliarden-Dollar-Budget. Diese Hilfsindustrie ist zu groß geworden, wie ein Monster, das nicht länger kontrolliert werden kann.
Die niederländische Reporterin Linda Pohlmann weiß, wovon sie spricht. Seit Jahrzehnten berichtet sie aus den Krisengebieten der Welt. Aus Haiti, Sierra Leone, Ruanda. In ihrem Buch »Die Mitleidsindustrie« kritisiert sie, dass die internationalen Hilfsorganisationen zu unfreiwilligen Helfern von Kriegsparteien werden.
So zu hören gestern im ZDF-Magazin Aspekte zur Schattenseite der jetzt auch für Pakistan anlaufenden Hilfaktionen. Anders als bei plötzlichen Katastrophen benötigen die Medien ja in diesem Fall fast 3 Wochen, ihre Programme darauf einzustellen. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon sagte, Pakistan ist mit einem Zeitlupen-Tsunami konfrontiert. Und so war es auch ein Zeitlupen-Umschalten der Medien. Informationen, wie Sie helfen können, finden Sie auch unter radio1.de. Und damit zu den heutigen Themen des Radio 1 Medienmagazins vom 21. August 2010. Wechsel vom Journalismus zur Regierungs-PA. Konstanz, die Stimme des Ostens, Super Illu wird 20. Veränderung, warum Berlin ein Haus der Journalisten braucht. Und Wechsel Nummer 2, Kesslers Umstieg von der Nachttaxe ins Paddelboot auf die Spree. Und natürlich ist das wieder ein Radio 1 Medienmagazin.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Und jetzt zu einem Thema, das schon eine ganze Weile im Hintergrund kocht, aber in dieser Woche war es nun offiziell zu hören. Steffen Seibert, Ex-ZDF-Moderator, ist Regierungssprecher der Regierung Merkel. Und dieser Wechsel wurde von sehr vielen Journalisten in den Printmedien kritisch begleitet. Macht man so etwas, verspielt ja nicht seine Glaubwürdigkeit als Journalist, wenn er dann zum Beispiel wieder zurückkehrt, oder pumpt er sich auch Glaubwürdigkeit vom ZDF und transportiert die nun in seine neue Funktion als Regierungssprecher? Da er keine Interviews gegeben hat, sind wir auf die kargen O-Töne seiner Regierungspressekonferenzen, die jetzt in dieser Woche angelaufen sind, abhängig. Hören wir doch mal rein. 16. August, letzten Montag ab 11.30 Uhr sein erster Auftritt. Hier eine Frage eines Journalisten direkt zu seinem Amt, zu seinem neuen.
Herr Daniel,
das ist ja auch eine neue Rolle. Millionen Zuschauer kennen Steffen Seibert als den unparteilichen Nachrichtenmoderator, der auch kritische Beiträge über die Merkel-Regierung angekündigt hat. Was sollen die Zuschauer heute Abend denken, wenn sie Steffen Seibert da zum ersten Mal im Fernsehen in anderer Rolle sehen? Was sagt Steffen Seibert Ihnen heute?
Ich würde mich wundern, wenn wir Millionen Zuschauer mit dieser Veranstaltung haben auf Phoenix. Aber gut, kann ja passieren. Ich habe bis vor wenigen Wochen eine andere Rolle gespielt und habe ehrlich gesagt bis vor wenigen Wochen auch nicht geglaubt, dass ich mal diese spielen würde. Das war nicht Teil meiner Überlegungen. Ich glaube, wenn man sich anschaut, was ich gemacht habe im Fernsehen, in Heute oder in Heute-Journal, wird man sagen, der hat objektiv und fair berichtet. Dem war nicht anzumerken, wo er nun so genau politisch steht. Ich interpretiere auch die Überraschung, die viele Leute verspürt haben, als mein Name da jetzt plötzlich genannt wurde, in diese Richtung, dass das möglicherweise, dass das so war. So war es jedenfalls innerlich. Nun habe ich für jeden sichtbar und erkennbar und nicht heimlich, sondern öffentlich ein neues Kapitel aufgeschlagen für mich in meinem eigenen kleinen Leben. Ich bin jetzt Regierungssprecher und selbstverständlich werde ich jetzt versuchen, die Politik der Regierung zu erklären, die Politik der Regierung möglichst einer breiten Öffentlichkeit klarzumachen. Und das reicht mir erstmal an Anspruch, glaube ich. Der Regierungssprecher arbeitet ja janusköpfig. Also ich muss für die Regierung nach draußen sprechen. Es ist auch eine meiner Aufgaben für die Regierung, das nach innen zu bringen, was an Stimmungen in der Öffentlichkeit ist. Ich denke mal, damit bin ich gut beschäftigt.
Steffen Seibert hat also eine andere Rolle gespielt und spielt jetzt die des Regierungssprechers. Mein nächster Gesprächspartner spielt vorrangig die Rolle des Journalisten und was ihn allerdings besonders interessant macht, er spielt sie in einer Doppelrolle. Und er wird ziemlich zukünftig sein Engagement ausdehnen auf eine PR-Schule in Berlin, dort unterrichten. Leute, die also in die PR-Branche eintreten. Und ein Regierungssprecher ist ja im Prinzip nichts anderes als ein Mensch der PR-Branche, der in dem Fall für die Regierung Öffentlichkeitsarbeit macht. Aber es ist eben ein sehr grenzwertiges Hin- und Herwandern. Ist es ein Seitenwechsel, wenn man für beide Positionen arbeitet, wenn man PR-Journalisten Tricks verrät? Aber dieses Feld ist gar nicht so klar abgesteckt. Hier gibt es nicht den Journalismus pur und dort gibt es den PR-Journalismus in Anführungszeichen, sondern es gibt mittlerweile Grauzonen und in diese Grauzone ist Hajo Schumacher eingedrungen. Er ist auch Radio 1 Morgenkommentator und ich fragte ihn natürlich zum Fall Seibert, aber auch zum Fall des Hin- und Herwechselns. Hören wir, was er zu sagen hat.
Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren so getan, als seien das zwei voneinander abzugrenzende Bereiche, Journalismus und PR. Daran glaube ich nicht. Mir geht es um Transparenz, mir geht es um Offenheit. Ich möchte von PR-Agenturen nicht veräppelt werden. Ich lasse mich auch gerne von einem Pressesprecher oder einem Agenturmenschen anrufen und was von dem erzählen, solange ich weiß, der ist im Rahmen seiner Möglichkeiten ehrlich. Der sagt mir, ja, ich möchte das, das ist mein Ziel. Und jetzt erkläre ich dir mal ein bisschen was. Der kann sich bei mir dann auch darauf verlassen, dass ich ihn nicht hintergehe. Also ein Fairness im Umgang. So geht es erstmal los. Die PR der alten Schule und ich denke mal gerade so im militärischen oder auch im Gesundheitswesen oder so wird das immer noch gemacht, die geht von einer PR als Täuschungskunst aus. Also wir wollen eigentlich was ganz anderes, als wir vorgeben zu tun. Diese Zeiten von PR sind jetzt in einer Ära der Totalkommunikation immer schwieriger durchzuziehen, weil eigentlich dann doch irgendwann alles mal öffentlich wird. Und es ist jetzt ein guter Moment, es klingt ein bisschen naiv, aber offen und ehrlich PR zu machen. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand für irgendein Unternehmen sagt, ich vertrete die Interessen eines Energiekonzerns. Natürlich muss der sagen, dass er für die Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken ist. Dann weiß ich wenigstens, woran ich bin. Wenn der jetzt um die Ecke kommt und sagt, oh, wir haben aber 3 neue Windräder auf den Kindergarten gebaut, dann denke ich mir, ja, please, komm, spar dir deinen Quatsch, ja, den kannst du wem anders erzählen. So, Laufzeitverlängerung ist ein Milliardenthema, das ist für Energieversorger von größter Bedeutung, in deren Logik auch okay, da hängen Arbeitsplätze, da hängen Umsätze, da hängen Aktienkurse, da hängen Vorstandsschicksale, alles Mögliche dran. Wenn man nur deren System betrachtet, ist das völlig in Ordnung, das möchte ich aber wissen. Ich möchte mir kein dummes Zeug erzählen lassen. Und ich glaube, die PR wird heutzutage noch vielfach gesehen als so eine Branche, in der Märchen erzählt werden. Das ist durchsichtig, das ist billig, das ist auch überflüssig, das ist Zeit- und Energieverschwendung. Wir müssen ja einfach auch mal sehen, die Verhältnisse, die Kräfteverhältnisse von PR und Journalismus haben sich in den letzten Jahren dramatisch verschoben. Im politischen, wirtschaftlichen, im Verbände Berlin arbeiten mehr Journalisten auf PR-Seite als auf unabhängiger journalistischer Seite. Da ist die entscheidende Frage, sind wir als journalistisches System eigentlich noch zur Gegenwehr in der Lage oder wird nicht alles durch PRisiert? Wir haben ja den wirklich bizarren Fall, dass zum Teil PR-Texte, PR-Beiträge von besserer journalistischer Qualität sind als das, was Journalisten erstellen. Der gehetzte Freie, der für kein Geld von Veranstaltung zu Veranstaltung rennt und so hochkomplexe Themen wie Gesundheitsreform, Rentenreform, Steuerreform bearbeiten soll und damit vielleicht noch nie richtig was zu tun gehabt hat. Wie soll der einen qualitativ hochwertigen Beitrag erstellen? Für kein Geld, in keiner Zeit. Da kommt dann die Agentur Lehmann und Schulze und hat hochbezahlte Fachkräfte, hochausgebildete, hochstudierte, hat die Hilfen des Ministeriums, kriegt noch eine Stimme der Ministerin oder des Ministers dazu. Der PR-Beitrag sieht um Längen besser aus und der ist es vielleicht sogar noch objektiven Kriterien. Hat da nur eine leichte Tendenz, dass also diese oder jene Richtung der Reform die bessere ist. Aber die kann der Journalist da auch reinschreiben. Und das ist eigentlich das Grundsatzproblem, was wir haben. Der Journalismus dort aus auf einer Seite und auf der anderen Seite scheinen dann unbegrenzte Mittel zur Verfügung zu stehen.
Ist denn der Wechsel von Steffen Seibert in das Regierungssprecheramt ein Vorgang, den Sie tolerieren, interessant finden, unproblematisch finden oder verurteilen?
Also erstens mal, glaube ich, verstößt Steffen Seibert gegen keine Gesetze, gegen kein geltendes Recht. Insofern kann man dagegen jetzt erstmal nichts juristisch Belastbares sagen. Ob das so in Ordnung ist? Ich weise darauf hin, wenn Politiker in die Wirtschaft wechseln, gibt es immer einen großen Aufschrei. Viele SPD-Minister oder Staatssekretäre sind alle so Richtung Ruhrgebiet, haben sich, Gerhard Schröder hat gleich bei Gazprom angeheuert. Da heißt es in Medienkreisen ganz häufig, solle man eine Schamfrist von 2 Jahren einhalten. Das ist so ein Vorschlag. Warum gilt das nicht umgekehrt auch, dass wenn man von dem einen in das andere wechselt, dann vielleicht auch eine größere Schon- und Schamfrist für beide Seiten einzieht? Dass Steffen Seibert jetzt ein quasi bedingungsloses Rückkehrrecht zum ZDF hat, ist für mich eigentlich das Problematische. Also nicht der Wechsel vom ZDF auf die Seite der Regierung, das kann man einmal machen, aber der Weg zurück, der ist für mich, da sollte man schon auch eine Pause dazwischen legen. Soweit ich weiß, steht ZDF intern fest, dass Steffen Seibert zumindest nie wieder oder vorerst jedenfalls nicht Nachrichtensendungen, also politisch relevante Dinge moderieren wird. Er wird dann irgendwie Kika oder den Fernsehgarten oder vielleicht auch mal eine Sportübertragung machen oder eine Show. Das finde ich in Ordnung. Aber auch da gilt für mich wieder die Regeln, die wir der Politik auferlegen, was Sauberkeit angeht, was, wenn es auch darum geht, auch nur den Anschein von Interessenkonflikten zu vermeiden, der sollte für uns Journalisten auch gelten. Und dieses Hin- und Hergewechsele, da gibt es einige Beispiele aus unserer Zunft, wo dann einer von einer Wirtschaftszeitung zur Bank, zurück zur Wirtschaftszeitung, zu einem großen Handelsunternehmen, dann wieder in die Politik, dann wieder dahin. Das sind hochbeliebte Leute, weil alle glauben, wow, der hat ein dickes Telefonbuch, der hat dolle Kontakte. Ich persönlich finde das, wenn das ein Politiker machen würde, würden wir es verurteilen. Das finde ich auch bei einem Journalisten mehr als grenzwertig.
Ist aber die Glaubwürdigkeit, die Steffen Seibert als Regierungsverkäufer, so nenne ich ihn jetzt mal, verkörpert, nicht erarbeitet worden durch journalistisches Handwerk? Und jetzt profitiert er davon. Hat das was mit Wahrheit zu tun, dass man sich sozusagen die Glaubwürdigkeit leiht von seinem Vorberuf?
Dieses Phänomen geliehene Glaubwürdigkeit und jetzt instrumentalisierte Glaubwürdigkeit ist in der Tat ein Problem, das werden wir aber nicht lösen können. Auf der anderen Seite vertraue ich aber auch sehr dem Gespür, um nicht zu sagen der Intelligenz des Wählers. Auch Steffen Seibert wird es nicht hinbekommen, eine durch und durch verkorkste Regierungspolitik schön zu singen. Solange sich Herr Westerwelle und Herr Seehofer kloppen und Mutti Merkel es nicht schafft, ihre Jungs unter Kontrolle zu halten, solange kann Steffen Seibert einarmigen Handstand machen und er wird daran nichts ändern. Ich glaube, dass man ihn da in seiner Rolle und auch in seiner Wirkungsmacht gerade hier in Berlin bei weitem unterschätzt. In Bielefeld oder Ida Oberstein ist es den Leuten völlig Wumpe, ob Steffen Seibert jetzt die Politik verkauft oder nicht. Und am Ende wird auch Politik an ihren Ergebnissen gemessen. Ich sehe bei Steffen Seibert für ihn persönlich vielmehr das Problem, dass ihn alle nur als hübsch das Verkäufergesicht als Schwiegermutti-Typ sehen. Das Wesentliche aber, was sein Vorgänger Ulrich Wilhelm hingekriegt hat, auch nach innen hin eine Stimme zu haben, also in diesen Beraterstatus von Frau Merkel zu kommen, ob er das schafft als jemand, der in Wiesbaden, so in Sun City, im Seniorenparadies im Wesentlichen in heiler Welt gelebt hat, ob also der Goldfisch Seibert im Piranha-Becken Berlin überhaupt Anschluss findet oder nicht gleich verspiesen wird, da bin ich mir noch längst nicht so sicher. Insofern glaube ich, wird dieser Beruf und auch diese Funktion gerade da maßlos überschätzt. Ein Steffen Seibert gewinnt keine Wahl, er verliert auch keine.
Der Journalist, Publizist und zukünftiger PR-Lehrer Hajo Schumacher, er ist zudem Radio 1 Morgenkommentator. Sie hören das Radio 1 Medienmagazin im Rundfunk Berlin-Brandenburg noch bis 19 Uhr. gleich zu einer internationalen Geschichte, die nationale Relevanz hat, wie man Journalismus unterstützen kann.
Medien, Gesellschaft.
Die Pressefreiheit ist in vielen Ländern der Welt bedroht und viele Journalisten müssen zeitweise oder dauerhaft ihre Heimat verlassen, um in anderen Ländern Zuflucht zu suchen. Allein bei Reporter ohne Grenzen haben sich dieses Jahr 120 Journalisten gemeldet, die zeitweise ihr Land verlassen müssen. Manche von ihnen kommen nach Deutschland und erhalten Hilfe, auch von der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte, vom Pen-Zentrum oder der Heinrich-Böll-Stiftung. Ein eigenes Haus der Journalisten gibt es jedoch nicht. In Paris existiert ein solches Haus bereits seit 2002. Dort können die geflohenen Journalisten arbeiten, erhalten psychologische Hilfe und Beratung im Alltag, etwa beim Asylantrag. Zwei deutsche Journalisten bemühen sich seit 4 Jahren in Berlin ebenfalls ein Haus der Journalisten einzurichten, bislang ohne Erfolg. Doch nun könnte Bewegung in das Projekt kommen. Michael Mayer ist im Studio. Zunächst einmal, warum braucht man in Berlin ein Haus dieser Art?
Ja, zunächst einmal ist es so, du hast es ja schon in der Antwort gesagt, dass es durchaus bereits jetzt mehrere Institutionen gibt, die sich um politisch Verfolgte kümmern. Das darf man auch nicht als ein Entweder-Oder verstehen, sondern ein Haus der Journalisten wäre ein zusätzliches, halt ein sehr spezielles Angebot, denn die Probleme von Journalisten sind halt manchmal spezifischer, zum Beispiel wenn es darum geht, dass sie wieder arbeiten wollen. Das leistet so ein Haus der Journalisten und im Übrigen gibt es ohnehin einen großen finanziellen und logistischen Bedarf, bedrohte Journalisten aufzunehmen. Ich habe mal Christian Rickerts gefragt, der ist Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen in Deutschland, wie er die Situation sieht und er hat mir erzählt, derzeit wollen beispielsweise 50 iranische Journalisten und Blogger temporär nach Deutschland kommen, weil sie halt in ihrem Heimatland nicht mehr arbeiten können. Und insofern begrüßt Reporter ohne Grenzen das Projekt eines Journalistenhauses in Deutschland.
Wenn es so ein Haus hier in Berlin gäbe, wo dann auch, ich sag mal, Menschen, die schon in Deutschland sind, gebündelt werden würden, wäre das sicherlich eine gute Unterstützung unserer Arbeit, ja. Wir haben leider für sowas keine Mittel. Also das Projekt ist ja an sich sehr ambitioniert. Da sollen 4 bis 6 Wohnungen angemietet werden, eine Handvoll Mitarbeiter eingestellt werden. Da haben wir keine Gelder für.
Ist denn die finanzielle Ausstattung das Hauptproblem, warum das Haus der Journalisten in Deutschland noch immer nicht zustande gekommen ist? Denn die Planungen stammen ja bereits aus dem Jahre 2006.
Ja, die Finanzen sind wirklich der Hauptgrund. Also es gibt ja prominente Unterstützer wie Sandra Maischberger, Friedrich Küppersbusch oder Heribert Prantl, die sich dafür einsetzen und zum Teil auch öffentlich was dazu gesagt haben. Aber trotzdem kommt das Projekt seit Jahren nicht so recht in die Gänge. Das habe vor allem damit zu tun, hat mir eine der Initiatorinnen erzählt, die Journalistin Cordula Echterhoff, dass es seitens der deutschen Medienunternehmen nur sehr verhaltene finanzielle Unterstützung gegeben habe. Das ist ganz anders als in Paris. Da gibt es dieses Haus ja seit 2002. Da kommt die Hälfte des Etats des Journalistenhauses von Medienunternehmen. Und Cordula Echterhoff und ihr Mitstreiter, der Journalist André Torwart, haben sich die finanzielle Unterstützung durch die deutschen Medienunternehmen ein bisschen einfacher vorgestellt, hat sie mir erzählt.
Wir haben da sehr, sehr wenig Rückmeldung bekommen, was uns auch erstaunt hat. Das ist so der eine Grund. Der andere ist auch der, wir sind frei. Freie Journalisten, wir müssen schaffen, unsere Zeit dafür zu finden. Und es geht ja jetzt voran. Es ist jetzt auf jeden Fall der Durchbruch da. Wir haben ja jetzt 2 Preisgelder gestiftet bekommen von einem iranischen Journalisten, der den Henry-Nannen-Preis für den besonderen Einsatz für Pressefreiheit bekommen hat. Der hat uns das Preisgeld gestiftet. Und Willi Stoll, der Intendant vom Deutschlandradio, und Jean-Luc Aes, der Direktor von Radio France, haben uns auch das Preisgeld vom Deutsch-Französischen Journalistenpreis gestiftet, sodass wir jetzt hoffen, dass diese Solidarität Zeichen setzt.
Ja, und nun hoffen Echterhoff und ihr Kollege André Torwart auf weitere Solidarität und kümmern sich auch um weitere Gelder von privaten Stiftungen.
Um wie viel Geld reden wir jetzt hier eigentlich? Wie viel Mittel braucht das Projekt?
Also eigentlich geht es gar nicht um so große Summen, weil am Anfang geht es um 150.000 Euro, um zunächst eine Wohnung einzurichten mit 5 Zimmern, einem Arbeitsraum und Büropersonal. Und der Berliner Senat begrüßt das Projekt, unterstützt es auch strukturell bei der Suche nach einem geeigneten Objekt, hat aber keine Finanzmittel, um sich daran zu beteiligen. Ist ja angesichts der Finanzlage in Berlin nicht so erstaunlich. Aber Cordula Echterhoff hofft nun, dass das Projekt bald zum Abschluss kommt, damit neben Paris ein weiterer Standort eines Hauses für verfolgte Journalisten etabliert wird.
Du hast ja auch mit einem geflohenen Journalisten aus Sri Lanka gesprochen. Wie sieht er nun die Unterstützung ohne Haus hier in Deutschland?
Ja, er heißt Barshana Abewardene. Er kam vor 4 Jahren nach Deutschland mit Hilfe der Heinrich-Böll-Stiftung, weil er als Journalist nicht mehr in Sri Lanka arbeiten konnte. Das hat damit zu tun, als Angehöriger der Mehrheitsethnie hatte er in seinen Artikeln Mitleid und Sympathie für die unterdrückte Minderheit der Tamilen geäußert und bekam daraufhin Morddrohungen, wurde als Verräter bezeichnet. Und in Sri Lanka gibt es den Bürgerkrieg ja nicht mehr, aber Abewardene meint, dass er trotzdem jetzt nicht zurückkommen kann. Und er hat mir erzählt, dass für viele Journalisten, die aus ihren Heimatländern geflohen sind, ein solches Haus ein wunderbarer Anlaufpunkt wäre, um gleich nach ihrer Ankunft in Deutschland sich mit Kollegen austauschen zu können zum Beispiel. Und aus so einem temporären Aufenthalt in einem solchen Haus kann auch ein dauerhafter werden, denn wie gesagt, er selbst kann auch immer nicht zurück nach Sri Lanka, hat er mir erzählt.
By now, nearly 70 journalists have left the country. So the significant thing about it,
also Abewardene sagt, bis heute haben 70 Journalisten Sri Lanka verlassen, während der 35 Jahre Bürgerkrieg sind Journalisten oft dennoch geblieben, aber es wird jetzt immer üblicher, dass Journalisten fliehen. Und wenn er jetzt zurückginge, dann könne er seinen Beruf nicht so ausüben, wie er will. Er sagt, hier bin ich frei zu arbeiten, in Sri Lanka müsste er seinen Mund halten.
Wer weitere Informationen für das Haus der Journalisten wünscht, kriegt das natürlich im Internet unter www.haus-der-journalisten.de. Vielen Dank, Michael Mayer.
Bitte.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Übermorgen wird eine Zeitschrift 20 Jahre alt und wenn man zurückrechnet, kann das also keine DDR-Zeitschrift sein. Es ist aber eine, die für die neuen fünf Länder DDR-Mentalität sozusagen konserviert, aufbereitet, aber auch ergänzt. Sie ahnen, die Super-Edu wird 20. Dazu gleich ein Interview mit ihrem Chefredakteur Jochen Wolf. Die Manic Street Preachers auf Radio 1. Das hier ist noch nicht Jochen Wolf, aber es passt zum Thema.
Ich bin neulich mal gefragt worden, ob wir nicht so einen Spiegel Ost oder sowas machen können. Da habe ich sehr spontan reagiert und habe gesagt, das halte ich überhaupt für keinen Weg. Unsere potenziellen Leser dort drüben wollen kein für sie geschnitztes Produkt. Warum die Super-Illo so gut ankommt. Es gibt eben kein sehr ausgeprägtes Interesse an politischen Themen in den neuen Bundesländern. Das ist ja auch eine Sache, die sich über Generationen einübt.
Ja, der da von den Lesern dort drüben sprach, obwohl er zum Zeitpunkt der Einschätzung vor 6 Jahren im Herzen Berlins am Potsdamer Platz während einer Pressekonferenz diese Aussage machte, Karl-Dietrich Seikel als Geschäftsführer des Spiegelverlags, machte die Problematik damals schon recht deutlich, die auf dem gesamtdeutschen Zeitungsmarkt auch heute noch vorherrscht. Die Super-Illo scheint tatsächlich auch nach 20 Jahren die einzige für den Osten gemachte Zeitschrift zu sein und hat damit Erfolg. Rund 500.000 Exemplare Auflage, über 3 Millionen Leser, also sie erreicht rund jeden fünften Ossi. Ist der Erfolg der Super-Illo damit erklärbar, dass man bis heute den Markt der neuen Länder unterschätzte und meinte einfach nur, die Westillustrierten vertreiben zu können? Jochen Wolf, von Anbeginn an Super-Illo-Chefredakteur, aber auch ein Westimport.
Diese Rechnung, die manche Verlage gemacht haben, konnte nicht aufgehen. Manche haben sich vielleicht die Hände gerieben nach der Einheit, prima. Jetzt drucken wir von unserem Magazin 200.000 Hefte mehr. Das sind dann die billigen Vordruckexemplare und da verkauft man dann das, was für die Leser in Hamburg und in München und in Düsseldorf geschrieben wurde, das verkauft man dann in Cottbus und in Rostock und in Dresden. Das ist ja einsichtig, dass das nicht funktionieren kann. Die Menschen, die hatten nach 40 Jahren im Sozialismus und andere Sorgen, die mussten sich eine Existenz erst aufbauen, sie müssten sich zurechtfinden in dem neuen System, vom Verwaltungsrecht und Alltagsrecht bis hin zur Autoversicherung, es war ja alles neu und man musste sich einstellen auf diese Themen und brauchte jemanden, der ihm half, diesen neuen Alltag zu bewältigen. Und es waren eben unterschiedliche Fragen und unterschiedliche Probleme und wir haben die Menschen halt dort abgeholt, wo sie zu dieser Zeit waren und sind mit ihnen auf dem Weg in diese Einheit, in die Marktwirtschaft gegangen und haben versucht, ein bisschen so eine Navigationshilfe zu sein.
Wie muss man sich das vorstellen? Also Sie hatten ja extra einen Verlag gegründet und hatten auch die Kirche mit im Boot. Waren die gleich von Anfang an zu überzeugen, dass man hier, sagen wir, mit einem eigenen Produkt was auf dem Markt holen kann?
Es war Helmut Marquardt, war damals im Gong Verlag, Fernsehzeitschriftenverlag und er stand bei Burda Anteportas, auch mit Fokus und da wurde als erste gründende Fernsehzeitschrift. Und es war ein Joint Venture zwischen dem Gong Verlag und
dem und Burda Verlag. Und
das war Super TV.
Super TV, und im Gong Verlag war ja auch irgendwo die Kirche mit drin. Und die Super TV war sehr erfolgreich, weil es die erste Programmzeitschrift war, die in der DDR eben verkauft und angeboten wurde, auch mit den ganzen Privatprogrammen, die ja da damals vor 20 Jahren kam, Satellitenfernsehen, also jeder konnte sehr schnell auch RTL und Sat.1 und so weiter empfangen, und das waren auch die Bedürfnisse der Ostdeutschen, das war ein Riesenerfolg. Und danach hat man halt da Erfahrungen gesammelt und gesagt, eigentlich bräuchte es da auch eine Zeitschrift, die auch die sozialen Themen, die Alltagsthemen, das Politische behandelt. Und das war die Geburtsstunde eben dann von Super Illo.
Wie sind Sie auf den Namen Super gekommen? Weil es gab ja noch eine Super Zeitung. Man sprach eben immer wieder dann in der Dreieinigkeit Super TV, Super Illo, Super Zeitung, eher ein bisschen herablassend von der Super Illo.
Ja, ich muss da, ich will da nicht korrigieren, aber ich will nur der Ordnung halber, Ablauf war zuerst die Super TV, dann kam die Super Illo, und dann kam als drittes, wollte man der Bild-Zeitung Konkurrenz machen. Und das war eine gemeinsame Geschichte von Murdoch und auch wieder Hubert Burda, der auch Anteilsverlegner bei der Super Illo war. Und da wurde die Super Zeitung eben gegründet. Und die Super Zeitung war ein bisschen dafür zuständig, dass vielleicht auch die Super Illo am Anfang ein bisschen in diese Schlagschatten der Super Zeitung kam, weil die Super Zeitung hat mehr polarisiert, und unsere Idee oder meine Idee war ja von Anfang an nicht zu polarisieren und nicht in die Falle zu tappen, jetzt Ost gegen West auszuspielen und umgekehrt, sondern immer zu sagen, nur gemeinsam können wir in der Zukunft bestehen und unser Land. Und dann haben wir viele natürlich auch gerade im Westen, wo man sich mit dieser Zeitungsszene nicht so befasste, auch irgendwann die Super Illo und die Super Zeitung verwechselt. Das ist alles in einen Topf geworfen worden, und da musste man mit dem Erbe dieser Super Zeitung, dem negativen Erbe, nachdem sie eingestellt wurde, mussten wir also noch lange leben. Aber wie gesagt, nur im Westen, weil in Ostdeutschland kannte ja jeder unsere Zeitschrift, haben wir den höchsten Bekanntheitsgrad und den höchsten Sympathiegrad. Aber für den Wiesbaden war das alles hier, sagen wir mal, eine weiße Fläche. Und die kannten da irgendwo keine Unterschiede und haben alles in einen Topf geworfen.
Aber wie ist nochmal der Name Super entstanden? Weil das war nicht unbedingt ein Begriff, der in der DDR-Alltagssprache oder in der Sprache dann danach in den neuen Ländern fest verankert war, sondern den man eher mit dem Altbundesbürger verband, der eben hierher kam und sagte, na alles super, super, super. Und Super Illu als solcher Begriff, wer ist der Vater des Namens?
Der Vater des Namens ist Helmut Marquardt. Und ich glaube, so als Anekdote, dass Helmut Marquardt, also bei Skiübertragungen, also war es sehr häufig, wenn dann der Reporter, ja, wie fährt er wieder, ja, super fährt er, und wie, der ist der Schwung und die Zeit, ja, super ist die Zeit, und irgendwie hat ihn dieses Super so verfolgt, dass dieser Zeitschriftenname, und Illu ist die Abkürzung von Illustrierte. Das hat man uns dann später ja auch nachgemacht. Der Bauer Verlag hat so eine Pornozeitschrift namens Blitz Illu gemacht und da sehr aggressiv Werbung gemacht, und da ist auch was hängen geblieben. Wie gesagt, in Westdeutschland hat man das alles immer in einen Topf geworfen, aber hier in Ostdeutschland sind wir ja die Medienheimat der Ostdeutschen geworden, da ist das immer doch säuberlich auseinandergehalten worden, aber es hat uns etwas geschadet in einem anderen Teil unseres Unternehmens, nämlich im Anzeigenbusiness, weil unsere Leser und unsere Käufer sitzen vornehmlich in Ostdeutschland, und der zweite Teil des Marktes, an dem sich unsere Zeitschrift finanziert, die Anzeigen, die werbetreibende Wirtschaft, sitzt natürlich in Westdeutschland, und da ist es, war es dann nicht so gut, wenn die Meinungen nicht so differenziert waren.
Ein wichtiger Star, Frank Schöbel, redet nicht mehr mit der Super Illu. Ist das für Sie etwas, was Sie bedauern?
Das bedauere ich nicht. Müsste Frank Schöbel bedauern. Die Geschichte ist ganz einfach. Frank Schöbel gehörte auch zu meinem Freundeskreis, und wir haben auch zusammen Fußball gespielt und haben ihm geholfen, nach der Wende auch erfolgreich zu bleiben. Aber wir gehören halt nicht zur DDR-Presse, die also das Private immer außen vorstellte. Er hat ja bei uns auch seine Liebe damals vorgestellt. Wir haben Homestories gemacht. Es war alles wunderbar, solange es in seinem Einverständnis passiert. Und jetzt haben wir halt erfahren, dass er plötzlich ein Vater eines Kindes wurde mit einem Fan aus Thüringen und dass da eine kleine Schöbelmaus da rumläuft. Und mein, wir sind schon, das ist natürlich eine Geschichte. Also wenn wir sagen würde, mit Rücksicht darauf verschweigen, dann wären wir keine Journalisten. Und wir konnten diese Geschichte also hart machen mit standesamtlichen Bekenntnissen, Beurkundungen und allem drum und dran. Und das war also alles eben so, wie wir es geschrieben haben, dass er da genau nur das wollte. Er wollte halt nicht, dass man sich da ungeliebt in seine Privatäußerungen. Wir haben aber vor Gericht Recht bekommen. Also das Gericht hat uns das zugebracht, dass das einfach zur freien Meinungsäußerung der Presse gehört. Also wenn Stars auch ihr Privatleben vermarkten, müssen sie auch hinnehmen, dass dann über ihr Privatleben auch berichtet wird, wenn sie das mal nicht wollen. Und ich würde an seiner Stelle natürlich ganz anders mit dem Thema umgehen. Ich würde der Öffentlichkeit sagen, ja, wie ich dieses Kind lieb habe, wie ich es respektiere, wie ich es großte, wie ich damit umgehe. Und das ist ja kein Verbrechen, wenn man ein Kind gezeugt hat. Was gibt es denn Schöneres, als ein Kind zur Welt setzen? Also Frankie Boy ist halt da ein bisschen von gestern in der Beziehung und sollte ja dieses jetzt zufällig hören, das Interview, würde ich sagen, hier Frank, komm, das ist wirklich nicht mehr notwendig, dass wir uns da Kram sind. Du bist auch in unserer heutigen Zeit und wir müssen mit der heutigen Zeit umgehen und ich würde sagen, wir sollten wieder einen Weg zueinander finden.
Gestatten Sie mir den Vergleich zur Super Illu mit einem Kind, das ist Ihr Baby, Super Illu, kann man so bezeichnen. Wie wird es in, was weiß ich, 10, 20 Jahren aussehen, das Heft? Haben Sie da ein Gefühl für? Wird es mit der Identität der neuen 5 Länder auf ewig verknüpft sein?
Ja, es ist natürlich schwierig, in die Zukunft zu gucken. Ich hätte mir auch vor 20 Jahren nicht daran gedacht, dass wir hier nach 20 Jahren noch hier sitzen und ich auch noch diese Zeitschrift mache. Mein Empfinden ist so, dass das Deutschland ist nach der Einheit einfach größer geworden, als dass es durch eine umfassende Zeitschrift abgedeckt werden kann. Themen, die in Rügen eine Rolle spielen, interessieren am Bodensee keinen und umgekehrt, wenn am Bodensee eine Autobahn gebaut wird, interessiert es in Rügen wiederum nicht. Wenn es dann in Zukunft so sein sollte, dass es einen Stern gibt, der eine gewisse norddeutsche Prägung hat, von der Machart und auch von den Leserschwerpunkten, die Bunte, die eine gewisse süddeutsche Prägung hat und es dann als dritten im Bunde die Super-Illu mit einer gewissen ostdeutschen Prägung gibt, dann können wir sehr gerne damit leben und es wäre sicherlich auch ein Ziel, das wir anpeilen möchten.
Die Super-Illu wird übermorgen 20, das war der Chefredakteur, der 20 Jahre lang die Super-Illu leitete, Jochen Wolf. Und damit zu meinem letzten Gesprächspartner. Normalerweise kann man ihn als Günter Jauch, Florian Silbereisen oder Alfred Biolek oder Peter Klöppel oder als Hitler in einer Stromberg-Parodie für Pro7 Switch Reloaded sehen. Aber auch er ist ein Seitenwechsler. Ich meine damit weniger seine Arbeit beim öffentlich-rechtlichen RBB als Gegensatz zum privatwirtschaftlichen Pro7, als vielmehr das Rollenfach. Denn hier spielt er sich in der neuen Kesslers Expedition selbst, so genau wie auch in der RBB-Nachttaxe 2006 bis 2009. Nun ist er also umgestiegen in ein Paddelboot, zu sehen ab Montag im RBB, aber mehr von ihm selbst.
Mein Name ist Michael Kessler und ich bin 43 Jahre alt und bin Schauspieler. Das ist der Beruf, den ich gelernt habe.
Welche Rolle spielen Sie in dem neuen Film Kesslers Expedition?
Es ist ja kein Film, es ist eine, ich sag mal, unterhaltsame Doku-Reality, abgenutzter Begriff, Format. Ich reise von der Spreequelle nach Berlin in einem Paddelboot. Ich weiß nicht, was passiert. Ich lasse mich auf alles ein, was passiert. Ich begegne Menschen, ich führe Gespräche und zeige Land und Leute auf eine ein bisschen andere Art und Weise, als man das sonst so kennt.
Also sind Sie dann Journalist?
Ja, ich weiß nicht, das hat man mich in der Nachttaxe auch schon gefragt. Bist du jetzt Talkshow-Host oder Journalist? Ich bin nicht als Schauspieler unterwegs, das stimmt schon. Ich bin eigentlich relativ normal unterwegs, ungeschminkt, nicht im Kostüm und bin einfach nur neugierig und treibe Konversation mit den Menschen, unterhalte mich mit den Menschen und gucke mir die Region an und höre, was die Menschen zu erzählen haben.
Aber dennoch muss es ja sowas wie ein Skript, eine Idee geben. Also die Spree ist in dem Fall die Idee, von der Quelle bis nach Berlin damit zu kommen. War das schon alles?
Lustigerweise ja. Also wir haben die Berliner Nachttaxe ja lange gemacht für den RBB und haben dann...
Na gut, da war es egal, wo die Leute hinfuhren. Da war wichtig, dass sie in ihrem Auto waren.
Richtig. Und wir haben nach über 50 Folgen mal entschieden, einfach mal auszusetzen mit der Nachttaxe und haben überlegt, was können wir jetzt machen? Und was können wir sozusagen auch von der Nachttaxe rüber retten in ein neues Format? Und da kam irgendwann die Idee, warum fährst denn du nicht mit dem Boot die Spree runter? Und das war eigentlich nicht mehr. Und deswegen gab es auch viele Diskussionen. Ich habe vorher gesagt, ja, aber was passiert denn dann und was mache ich denn dann und so. Aber das war die ganz simple Idee, die dann aber auch ganz simpel funktioniert hat.
Ist es wirklich eine Expedition? Man stellt sich das erstmal so vom Titel her, von der Quelle bis nach Berlin, ziemlich langweilig vor.
Wieso das denn? Das sind 400 Kilometer, da kann viel passieren.
Ja, aber Wasser und immer wieder Wasser und immer wieder Ufer und immer wieder Leute, die angeln und Boot fahren. Da denkt man nicht sofort an Abwechslung, an Spannung, an Expedition.
Ja, also wir begegnen ja aber vielen verschiedenen Menschen. Natürlich sind wir vielen Anglern begegnet, aber wir sind auch vielen anderen Menschen begegnet und haben viele andere Geschichten gehört. Wir sind ja auch teilweise an Land gegangen. Also ich habe das Boot dann mal verlassen und bin durch Bautzen gelaufen und habe mir Cottbus angeguckt und. Also das passiert dann schon und das war ein Abenteuer.
Aber wie vermeidet man denn solche Fragen zum Beispiel, beißen sie denn? Also jetzt die Fische. Das ist doch die Standardfrage, die man Anglern stellt. Also Sie müssen ja irgendwie
Ich war ganz pragmatisch unterwegs und habe immer nur gefragt, ob Sie schon was gefangen haben. Und die meisten sagten nein. Denn durch die große Hitze, was ich dann nämlich gelernt habe auf meiner Expedition, ist es ganz schwer zu angeln, weil die Fische dann nicht so gerne anbeißen. Die gehen dann nämlich schön in die Tiefe, wo es kühl ist und kommen gar nicht so an die Wasseroberfläche.
Sie sind im Paddelboot unterwegs gewesen. Ein Team hat Sie begleitet auf einem motorgetriebenen Gummiboot und wie stellt man da eine Situation her, eine Atmosphäre, dass die Leute Kamera vergessen, dass sie vielleicht Sie als Günter Jauch oder als, ich sag mal, Hitler im Privatfernsehen in Switch Reloaded gesehen hat und dass man sich ihnen einfach anvertraut, ganz normal bleibt und dennoch Abenteuer pur übermittelt?
Wir sahen sehr rustikal aus. Wir waren unrasiert, wir saßen auf etwas kläglich aussehenden Schlauchbooten. Es gab eine Kamera und eine Mikroangel, einen Regisseur und noch einen Assistent auf dem Schlauchboot und ich alleine im Paddelboot. Ich hatte oft ein bisschen Vorsprung vor dem Team. Das heißt, ich konnte manchmal auch Leute schon mal einfach so alleine ansprechen. Und man hat mich, glaube ich, auch nicht immer gleich erkannt, weil ich doch ein bisschen anders aussah, als man mich sonst kannte, nämlich keine Schminke und eben, wie gesagt, mit Bart. Und wenn man sich auf dem Wasser jemandem nähert und eben da auch am Arbeiten ist, nämlich am Paddeln, das hat sich einfach toll ergeben, dass man dann, man begegnet den Menschen auf einer Ebene, weil die paddeln eben auch oder die sitzen da an ihrer Spree oder sie angeln und das war irgendwie ein toller Moment immer der Begegnung, weil er auch in so einer Ruhe stattfindet, anders in der Stadt, wo wir sehr hektisch unterwegs sind.
Aber Sie sind jetzt sehr komplementär unterwegs gewesen. Auf der einen Seite Ruhe ohne Mobilfunkanschluss, aber dennoch sind Sie einer der populärsten deutschen Twitterer. Und Sie haben, glaube ich, 37.000 Follower. Das ist schon eine ganze Menge. Und da ist man ja dann doch nicht so unbeobachtet und denkt auch möglicherweise, was kann ich denn jetzt schon wieder twittern, oder?
Also mein privates Handy blieb aus den ganzen Tag. Das Twitter-Handy hatte ich teilweise in der Hand, weil ich nämlich selber twittere und nicht twittern lasse. Das habe ich dann gemacht, wenn ich Netz hatte und wenn ich Lust und Zeit hatte. Und so haben wir, so gut es ging, via Internet die Reise sozusagen den Zuschauer verfolgen lassen. Haben kleine Filmchen gedreht, auf Facebook gestellt und. Aber es war auch jetzt nicht jede Sekunde, habe ich da nicht getwittert. Das war ganz und gar nicht der Fall.
Soweit Michael Kessler. Sie finden ihn im Netz, indem Sie einfach googeln Michael Kessler oder einfach auch Kesslers Expedition ab Montag, 21 Uhr im Rundfunk Berlin-Brandenburg im Fernsehen. 3 Montage hintereinander. Und im Podcast hören Sie Outtakes aus den verschiedensten Interviews heute im Medienmagazin, natürlich auch von Michael Kessler. Wir haben uns ungefähr 25 Minuten unterhalten, den Rest dann im Podcast. Und gleich geht's weiter im Podcast-Bonustrack mit dem Interview Michael Kessler, damit der Faden nicht abreißt. Aber es folgen in umgekehrter Reihenfolge des Auftretens in der Sendung dann Jochen Wolf und Hajo Schumacher, ebenfalls mit Outtakes aus den Interviews. Und zum Schluss ein Interview aus dem Jahre 2000 aus Anlass des Todes von Christoph Schlingensief. Das einzige Interview, was er dem Medienmagazin gegeben hat vor 10 Jahren. Aber zunächst weiter im Text mit Michael Kessler.
Die Zuschauer, die den RBB gucken und die Zuschauer, die sie mit Livestreams und Twitter-Meldungen versorgen, ist jetzt meine Vermutung, unterscheiden sich stark. Gibt es aber sowas wie eine Kreuzmenge? Gibt es Leute, die sie dann auch im Fernsehen sehen und umgekehrt, dass Leute vom Fernsehen abwandern ins Internet, um zu sehen, was sie so machen hinter den Kulissen?
Ich glaube, die, die twittern und im Internet unterwegs sind, sind ja eigentlich die, die wir schon verloren haben, ja, beim Fernsehen. Die versuche ich ein bisschen wieder zurückzuholen und sie neugierig zu machen und vielleicht doch dazu zu bringen, das, worüber wir gerade gesprochen haben oder das kleine Filmchen, das sie da gesehen haben, sie neugierig zu machen, dann doch eben die Fernsehsendung mal wieder zu gucken. Der klassische Fernsehzuschauer, der sitzt ja eh Montagabends vielleicht vor dem Fernseher und guckt. Aber ganz, ganz viele haben sich ja vom Medium abgewendet und deswegen ja auch diese Art von Fernsehen und die Verbindung zum Internet, um den Leuten zu sagen, und auch gerade der Community im Internet, die sehr an Wahrhaftigkeit interessiert ist und die es überhaupt nicht mag, wenn etwas gefaked ist und so getan wird, als ob. Die suchen ja schon Ehrlichkeit auch. Das versuchen wir mit diesem Fernsehformat auch zu tun. Und ich behaupte mal, auch der Fernsehzuschauer sucht wieder mehr Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit und nicht die gefakte Reality, die geskriptete Reality, die gestellten Szenen, die falschen Gesprächspartner und. Also das ist der Versuch.
Aber Sie beteiligen sich ja selbst in Ihren verschiedenen Rollen am Faken im Fernsehen, indem Sie noch eins draufsetzen, Leute parodieren, also dem Fernsehen sozusagen ja auch nochmal zusätzlich einen Spiegel vorhalten. Das hat auch der Spiegel neulich geschrieben, dass man in Switch Reloaded zum Beispiel auch das Fernsehen holzschnittartig dann plötzlich viel schärfer sieht, als wenn man es sich nur pur ansieht. Also eine Art Medienkritik abliefern. Auf der anderen Seite sind Sie ja natürlich auch beteiligt an der Schaffung von Illusion, von Unterhaltung und suchen dann mit diesem Format das Wahrhaftige. Ist das ein innerer Widerspruch, den Sie selber versuchen auszutragen oder ist das einfach nur ein schöner Ausgleich?
Das ist überhaupt kein Widerspruch, weil die Parodie hat ja nichts Gefaktes. Also Switch ist ein fiktionales Format, das wird geschrieben, aber es ist ja ein medienkritisch dem Medium den Spiegel vorhaltende Sendung, wo wir in dem Sinne nichts faken. Das ist ja offensichtlich, worum es da geht und wen wir kritisieren.
Ja, ja, fake insofern, dass es ja nicht das echte Leben ist, sondern sie kopieren auf hohem Niveau das künstliche Leben im Fernsehen.
Genau.
Aber das also ist es ja auch, das ist eine Kunstwelt.
Ja, aber es ist eben Parodie und die Überschrift ist ganz klar, wo ich hingegen ich bei einem Format der Scripted Reality drüber schreibe, das ist Realität und dann mit Laiendarstellern etwas dem Zuschauer vorspiele und vorgaukle, es wäre real und es ist es nicht. Das ist der Betrug am Zuschauer. Bei Switch betrügen wir die Zuschauer nicht. Die Kennzeichnung ist klar, die Überschrift ist klar, ihr kriegt Parodie. Vielleicht kennt ihr das Opfer oder die Sendung auch und wir machen uns jetzt darüber lustig. Also das hat sozusagen, das hat das eine nichts mit dem anderen da zu tun.
So meine ich das auch nicht, dass sie betrügen, sondern dass sie auf der einen Welt eine Kunstwelt erschaffen, Rollen auswendig lernen, Leute imitieren und auf der anderen Seite sind sie plötzlich Michael Kessler pur, der auch ein journalistisches Interesse möglicherweise hat oder einfach nur ein menschliches Interesse und das wird dann ein nicht fiktionales Format durch den Schnitt und durch die Motivauswahl kriegt es natürlich eine künstlerische Form, Dokumentarfilmcharakter und so weiter. Aber das sind zwei verschiedene Art und Weise, Handwerk einzusetzen. Ist das, und daher nochmal meine Frage, ist das etwas, was Sie als Ausgleich brauchen? Viele Schauspieler bleiben ja bei der fiktionalen Welt.
Das ist durchaus ein Ausgleich für mich und eine Herausforderung. Mir war das immer zu langweilig, immer nur dasselbe zu tun. Ich will mich nicht mein Leben lang selber spielen. Ich will auch nicht immer nur eine Rolle spielen, sondern mich hat immer gereizt, Sachen auszuprobieren. Auch mit dem Risiko zu scheitern. Ja, das hätte bei der Schillerstraße so sein können, dass die Improvisation nicht funktioniert. Es hätte mit dem Parodieren sein können, dass ich das gar nicht kann. Es hätte auch in der Nachttaxi passieren können. Oh Gott, der Kessler kann ja gar nicht mit Leuten sich unterhalten. Da passiert ja gar nichts. Also die Bereitschaft, das Risiko, das sehe ich, das gehe ich aber auch immer ein, weil mich die Aufgabe reizt. Also wenn mich die Aufgabe reizt, gehe ich das Risiko ein. Und das war hier wieder so, zu sagen, wir probieren das einfach aus, wir gucken, was passiert und lassen uns auf das Abenteuer ein.
Wie weit ist dennoch der Comedian im Hintergrund wichtig für dieses Format? Also ich habe ein paar Sequenzen gesehen, da versuchen sie ein ganz stinknormales Unterkunftszimmer dann doch so ein bisschen durch ihren Kommentar lustig aufzuhübschen. Sie spielen Hafer an einer Gardine und so weiter. Das ist ja, da denkt man, das ist der Comedian Michael Kessler.
Der schimmert durch, natürlich schimmert er durch, weil wir wollen natürlich auch unterhalten. Wir sind am Montagabend in einem, es ist ein Unterhaltungsformat natürlich auch. Und das unterscheidet mich dann eben auch vom Dokumentarfilmer oder vom Journalist, dass ich diese Ebene noch einbringen kann und gerne einbringe und ich glaube auch die Zuschauer von mir erwarten.
Haben Sie da eine Veränderung gespürt während der Dreharbeiten, dass Sie am Anfang versuchten natürlich das Nichts irgendwie dann doch spannend zu machen und dann merken Sie, die Realität ist viel spannender als vielleicht Ihre Witze?
Ja, das kann schon sein. Das war auch bei der Nachttaxe so. Am Anfang denkt man immer, man muss wahnsinnig Gas geben und macht also einen Witz nach dem anderen vielleicht oder ne, steigert sich da ein bisschen rein und dann mit der Zeit merkt man, weniger geht auch, weil die Menschen begegnen dir, die Gespräche entstehen, jetzt kannst du mal weniger machen. Das war durchaus so.
Wenn Sie jetzt mal reflektieren, diese 12 Tage auf der Spree, welche Situation war für Sie als Medienprofi dann doch etwas, wo Sie sagten, hier bin ich irgendwie dann doch in einem Fach, wo ich das laufen lasse, wo ich nicht eingreife, wo die Kamera läuft, wo die Menschen eigentlich die wichtigen Personen sind und vielleicht auch die Natur, wo Sie gesagt haben, glücklicherweise darf ich das miterleben und darf es aufzeichnen lassen, aber ich sag mal jetzt ein bisschen sehr plakativ, Gott ist der bessere Regisseur.
Das ist eigentlich eine Erfahrung, die ich schon in der Nachttaxe gemacht habe und wo ich jetzt kritisch war, ob es auf der Spree funktioniert. Es funktionierte dort auch und relativ schnell gab mir das auch eine Art von Sicherheit, dass ich gesagt habe, der liebe Gott steuert das schon und ich lehne mich jetzt mal zurück und lass mich treiben und gucke, was passiert. Also und das ist eine tolle Art und Weise, Fernsehen zu machen. Also das ist, weil wir ja immer so viel steuern wollen, weil wir alles bestimmen wollen, weil wir immer so viel Angst haben, das geht jetzt schief oder das ist jetzt nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber wenn man diese Angst mal überwindet und mal loslässt, dann, das funktioniert.
Beschreiben Sie mal vielleicht eine interessante Szene, die Sie gerne erinnern.
Eine Begegnung oder?
Egal was, also wo Sie gesagt haben, also das war es wert, dass ich da mit dem Team unterwegs war. Hoffentlich kommt das nachher auch im Fernsehen so rüber, diese Emotion, die ich hatte, Gänsehaut oder was weiß auch, oder Ärger, vielleicht auch Ärger. Vielleicht haben Sie gedacht, mein Gott, also hier passiert so viel Ungerechtigkeit oder was weiß ich.
Na, Ärger gab es eigentlich nicht so viel, bis auf den Paddelkoller, den ich mal irgendwann hatte, wo ich echt wirklich nicht mehr paddeln wollte, aber weiter paddeln musste. Ansonsten sage ich immer, das ist diese Offenheit der Menschen gegenüber der Kamera, mir, dem Mikrofon, das sehen Sie ja alles, dass sie sich darauf einlassen, ohne gleich zu sagen, Moment mal, was macht ihr hier oder was ist das oder was passiert hier? So angstfrei sich darauf einlassen, das finde ich das Tolle, das rechne ich den Menschen auch so hoch an. Das ging ja bei der Nachttaxe so weit, dass ich also nachts in irgendwelche Wohnzimmer reingelassen wurde, wo ich immer so sage, das finde ich toll, dass ein Mensch noch diese Offenheit hat und diese Bereitschaft, sich auf das Medium Fernsehen so einzulassen, weil das könnte, wir sprachen gerade über auch negative Fernsehbeispiele, das könnte ja auch ganz anders sein. Ne? Und es könnte ja auch eine große Mauer erstmal da stehen und zu sagen, nee, pass mal auf, das ist so nicht. Kannst ja nicht mit der Kamera einfach auf mich zukommen.
Woran lag das? Sind die Menschen möglicherweise medienerfahrener als noch vor Jahren? Drängen sie ins Fernsehen oder ist das eine gewisse Naivität? Was vermuten Sie?
Es mag eine Mischung aus beidem sein. Es gibt Menschen, wo wir merken, die möchten auch gerne vor einer Kamera. Es gibt Menschen, die nicht so genau wissen, was da gerade passiert. Aber es hat auch ganz viel damit zu tun, wie ich auf die Menschen zugehe, ja, und wie ich Hallo sage. Und ich sage mal so, es kommt hier kein 30-köpfiges Filmteam, was sich erstmal breit macht, alles blockiert, stoppt und das ganze Leben muss anhalten, weil jetzt hier gedreht wird. Sondern hier schippert ganz still und leise eine kleine Kamera mit einem kleinen Paddler an den Menschen vorbei und fragt einfach mal, hallo, wie geht's? Was machten ihr gerade?
Der Paddler und Comedian Michael Kessler. Outtake Nummer 2, Jochen Wolf, Chefredakteur Super Illu. Ich fragte ihn, warum es eigentlich nicht mehr die Rubrik gibt, die anfänglich auch teilweise für Aufregung sorgte, nämlich dass sich ein Mädchen aus dem normalen Volk, ob das nun eine Zahnarzthelferin aus Dresden war oder eine Fachverkäuferin aus Berlin, den Super-Illo-Fotografen in freizügiger Kleidung zeigten.
Wie immer im Leben, alles hat seine Zeit und es war zu der Zeit richtig und die Menschen, die Frauen waren ja auch begeistert. Die Bewerbungen kamen ja zum Beispiel auch von den Eltern. Die schickten hier, mach mal meine Tochter Mandy, die sieht doch viel hübscher aus, als die, die ihr jetzt im Blatt habt. Oder der Verlobte oder der Bräutigam hat Bilder eingeschickt. Und wir haben einfach gesagt, einen schönen Tag in Berlin erleben, mal weg von der Supermarktkasse oder aus der Zahnarztpraxis und wie ein Star mal fotografiert zu werden im Handel. Das waren Träume, die sehen Sie auch heute noch bei Deutschland sucht den Superstar oder so. Jeder möchte aus seinem Alltag raus und mal was Besonderes erleben. Und,
aber die Kirche wollte das irgendwie nicht mehr, ne?
Die Kirche war da schon längst aus dem Spiel. Und, aber irgendwann hatte ich auch einfach irgendwo das Gefühl, die Zeit ist vorbei, weil die Frauen letzten Endes dann nur darauf zu reduzieren, dass sie einen hübschen Busen haben und einen hübschen Po, das war mir einfach irgendwo dann zu wenig. Und die Frauen haben eine immer wichtige Rolle gespielt in unserem Alter, unser Leben, haben so tolle Leistungen vollbracht. Und ich fand, das passte einfach nicht mehr, auch als Referenz und Respekterweisung von unseren weiblichen Lesern. Und dann kam ja auch dazu, wer wirklich Fotos jetzt von halb angezogenen oder nackten, der kann sich ja aus dem Internet ja tausendfach bedienen. Und da gibt es ja andere Zeitschriften dafür, da braucht er also irgendwo die Superhero nicht mehr. Und wir fanden einfach, das hat sich überlebt und haben es deshalb dann irgendwann rausgenommen.
Die Stärke der Super-Elo, wenn ich Leser der Super-Elo frage, ist, dass ein sehr hoher Ratgeberanteil drin ist, der tatsächlich Rat gibt und nicht nur, sage ich mal, des Alibis drin ist. Es gibt natürlich auch Rezepte und sowas, das ist für eine Familienillustrierte offenbar immer wieder nötig. Aber wie gesagt, dieser Ratgeberteil auch bis hin, wie fülle ich denn ein Hartz-IV-Formular aus? Und Sie haben mal gesagt, im Medienmagazin vor 6 Jahren, die Super-Elo ist Kommunikator zwischen Politik und Volk. Ist diese Formel heute noch richtig?
Ja, selbstverständlich. Das wollen wir sein. Und wir wollen den Menschen helfen, ihren Alltag zu bewegen. Nochmal der Rückblick. Es hat sich ja durch den Fall der Mauer so vieles verändert, nicht nur im Recht. Es war ja auch plötzlich im Thema Essen und Ernährung. Gab es plötzlich so viele Lebensmittel, die man vorher überhaupt nicht kannte. An Obstsachen, an Fleischsachen, was da die... Es gab 60 Sorten Senf. Das muss man auch alles erstmal unabhängig davon, ob man jetzt 60 Sorten Senf braucht oder nicht, aber man muss es erstmal kapieren, was es alles gibt. Man kocht auch mit anderen Lebensmitteln. Es hat sich dann auch eine andere Küche durchgesetzt, vielleicht eine leichtere Küche. Das waren also viele neue Themen, wie man auch mit diesen Lebensmitteln umzugehen oder auch in der Medizin. Plötzlich kamen da viele neue Themen. Da kamen auch rezeptfreie Medikamente oder sanfte Heilmethoden. Vieles war ja da einfach neu. Und deshalb auch im Thema Auto in allen Bereichen. Und deswegen war von Anfang an dieser große Ratgeber. Und das haben wir 20 Jahre lang durchgehalten. Fast die Hälfte des Heftes ist Ratgeber. Wenn Sie aber heute sich die großen Zeitschriften auch aus dem Westen ansehen, finden Sie dort immer wieder Ratgeber-Themen drauf. Wenn der Stern eine höhere Auflage braucht, dann werden Sie mit Sicherheit dort das Thema nie wieder Rückenschmerzen finden. Und eine halbnackte Frau, die sich ihren Rücken anguckt, wird dann das Titelblatt ziehen. Also Ratgeber-Themen oder das eigene Ego stärken oder mehr Selbstbewusstsein im Beruf oder im Alltag. Diese Themen finden Sie heute Fokus, Spiegel, Stern, überall sind Ratgeber-Themen, weil es reicht einfach nicht mehr aus, nur das aktuelle Geschehen in der Welt nachzubilden. Das findet im Internet statt oder in Fernseh-Live-Sendungen. Und der Alltag der Menschen insgesamt ist komplexer geworden und schwieriger. Und da haben die Medien, das ist meine feste Überzeugung, einfach die Aufgabe, den Menschen eine gewisse Dienstleistungsfunktion, um den Menschen einfach zu helfen, besser durch den Alltag zu kommen.
Und dann haben Sie fast einen Alleinstellungsanspruch, was die, sag ich mal, ostdeutsche Kultur- und Kunstszene anbelangt. Also wenn man wissen will, ob Frank Schöbel wieder mit Chris Dörk zusammen singt, dann liest man das nur bei Ihnen oder was aus Gerhard Schöde geworden ist. Ich verstehe es nicht, warum es andere nicht machen, aber Sie machen es und man ist dankbar dafür, letzten Endes da Informationen zu bekommen aus einer Welt, die ja nicht abgeschlossen ist. Die Menschen sind ja nicht tot, die gibt es ja nach wie vor. Wenn Sie jetzt aber mal gucken, das Internet ist dazu gekommen, es gibt die Zeitschriften- und Zeitungskrise, weil Sie sich irgendwie auf den Weg vorbereitet von Print zu elektronisch. Wie steht die Super-Elo 20 Jahre nach ihrer Gründung da? Ist sie stabiler denn je?
Da waren jetzt sehr viele Fragen da hineinverpackt, aber Erstmal, ich verstehe schon, dass die anderen Zeitschriften es nicht machen, weil eine Zeitschrift funktioniert einfach so, in dem Moment, indem ich Prominente oder Stars oder berühmte Persönlichkeiten in meiner Zeitschrift habe, nehme ich nur welche, die meine Leser kennen. Ich nehme niemanden ins Blatt, die meine Leser nicht kennen. Und es ist nach wie vor so, dass Künstler aus der ehemaligen DDR in Westdeutschland einfach keinen Bekanntheitsgrad haben. Ich würde mal sagen, ein Michael Hansen als Beispiel kennen in Westdeutschland vielleicht 0,5%. Ich wäre ja als Chefredakteur wahnsinnig, wenn ich jetzt da jemanden ins Heft nehmen würde, den nur jeder 200. Leser kennt. Also finden diese Leute oder diese Stars, diese Persönlichkeiten nicht statt.
Aber man lernt sie nicht kennen, wenn man nicht darüber schreibt.
Ja, ja, aber das ist, was war zuerst da, das Ei oder das Küken, das ist ja genau das Thema. Da muss hier schon, ich sag mal, irgendwie ein spektakulärer Scheidungsfall sein oder hier ein Verbrechen passieren oder ein Schicksalsschlag, dass man es irgendwo mal schafft, reinzukommen. Also insofern verstehe ich das, wenn jetzt eine Bunte oder ein Stern die Leser nicht verprellen will, dann macht es natürlich keinen Sinn, jetzt Ostdeutsche reinzumachen. Wir haben es insofern ein bisschen einfacher. Wir sind gesamtdeutsch in dieser Funktion, weil bei uns in unserem Lesemittel sind natürlich die Stars aus Ostdeutschland bekannt, das ist ganz klar, aber es sind auch die Stars aus Westdeutschland oder Gesamtdeutschland bekannt, weil man kennt hier auch einen Günther Jauch, man kennt einen Gottschalk, man kennt einen Uschi Glas, die haben genau, oder einen Dieter Bohlen, die haben genau die gleichen Bekanntheitsgrade wie die Oststars, und deswegen werden sie bei uns Dieter Bohlen neben Herbert Köfer oder wie immer auch finden. Also wir sind, was die Starszene betrifft, sind wir die einzige gesamtdeutsche Zeitschrift in der Bundesrepublik.
Super Elo-Chefredakteur Jochen Wolf. Outtake Nummer 3 aus dem Interview mit Hajo Schumacher, dem Journalisten und künftigen PR-Lehrer an der PR-Hochschule Quadriga. Ich fragte ihn, warum er es denn überhaupt für nötig halte, als Dozent an einer Schule Tricks über Journalismus zu verraten.
Weil ich glaube, dass wir Journalisten ein großes Verdrängungstalent haben, was PR angeht. Wir weigern uns anzuerkennen, wo PR inzwischen überall stattfindet. Und es sind ja nicht nur Unternehmen, es sind auch nicht nur NGOs wie Greenpeace oder andere, sondern es sind auch politische Parteien, es sind Ministerien. Alle Bundesministerien beschäftigen große und größte PR-Agenturen, um ihre Ziele durchzusetzen. Es gibt keine Gesundheitsreform, keine Rentenreform ohne PR-Agentur, denen wir übrigens genauso aufsitzen wie vieles andere auch. Da sollten wir uns einmal klar machen, wer wir eigentlich sind und was wir wollen als vierte Gewalt im Staate. Ich finde es sehr, sehr unredlich, dass wir so tun, als seien wir Journalisten Beobachter, die sich das Ganze von außen angucken. Das stimmt nicht. Wir sind PR-Agenturen in eigener Sache. Wir wollen Bücher vermakeln. Wir werfen dem Bundespräsidenten vor, dass er als Ministerpräsident ein kostenloses Upgrade von Air Berlin in Kauf genommen hat. Ich kenne einige Journalisten, die haben eine 100% Air Berlin-Card. Die gehen zum Schalter und sagen, ich möchte da und dahin fliegen. In dem Moment, wo ein Platz im Flugzeug frei ist, fliegen die umsonst irgendwo hin. Das sind die gleichen, die einen Tag später sagen, das darf der Bundespräsident aber nicht. Was ist mit Nebeneinkünften von Firmen? Was ist mit Moderationstätigkeiten für Firmen? Was ist mit den Ehefrauen, was die machen? Wir verlangen den gläsernen Politiker, den gläsernen Abgeordneten, ich verlange den gläsernen Journalisten. Erst in dem Moment, wo wir die gleichen Maßstäbe, die wir an den politischen Volksvertreter anlegen, auch an den medialen Volksvertreter anlegen, der wir ja nun mal sind, jetzt nicht demokratisch legitimiert durch Wahlen, aber dann zumindest legitimiert durch Auflagezahlen, Quoten und derlei mehr. Erst wenn wir die gleichen Maßstäbe an uns anlegen, die wir auch an die Politiker anlegen, fangen wir als Journalisten überhaupt erstmal wieder an, glaubwürdig zu werden. Weil diese Doppelbödigkeit zu sagen, wir prangern den letzten kleinen Mist an. Wer von uns hätte ein Urlaubsangebot abgelehnt von einem Wirtschaftsboss, mit dem er vielleicht sogar befreundet ist. Ja, muss ja nicht immer gleich die große Finca auf Mallorca sein, wie im Falle Maschmeyer-Wolf, kann ja auch das kleine Anwesen in der Uckermark sein oder sowas. So, und dann steht eine Flasche Wein auf dem Tisch und dann steht noch irgendwas Nettes zu essen auf dem Tisch. Ja, und natürlich ist man als Journalist dann sofort in einer Beziehung drin. Und man wird vielleicht in Zukunft über diesen Wirtschaftsmenschen dann etwas freundlicher schreiben. Ist doch mit Politikern genau das Gleiche. In dem Moment, wo ich, und das kann ich aus persönlichem Erfahren sagen,
Ich habe mit Renate Künast zusammen ein Buch gemacht, mit Klaus Wowereit. Ich habe eins über Roland Koch gemacht, eins über Angela Merkel. Schon in dem Moment, wo ich die Leute genauer kenne, indem ich mich mit ihrer Biografie beschäftigt habe, trete ich ihnen schon vielleicht ein wenig wohlwollender gegenüber. Wenn sie dann auch mit mir geredet haben, mir Zugänge verschafft haben, ich vielleicht einen Kontakt, eine Handynummer oder sowas habe, gehe ich mit denen vielleicht eine Spur schon da um. Man will sich auch einen Kontakt nicht kaputt machen, als mit irgendwelchen, denen ich noch nie begegnet bin. Auch das ist ja ein Fall von Korrumpierung durch Nähe zur Macht. Das gibt es im Wirtschaftsjournalismus, das gibt es im politischen Journalismus, das gibt es überall. Und da müssen wir Journalisten uns zuallererst mal darüber klar werden, was ist unsere Rolle, was wollen wir, wie definieren wir unser Tun. Und natürlich sind wir alle Steuerzahler, wir alle vertreten die FDP, die FDP-Forderung runter mit den Steuern, wird ja im Wesentlichen von Chefredakteuren betrieben, weil die finden, sie zahlen zu viel Steuern. Wir haben Kinder auf der Schule und propagieren deswegen, meinetwegen wie in Hamburg, irgendwelche Anti-Schulreform-Aktionen. Wir finden auch besondere Fußballvereine vielleicht spannender als die anderen. Gibt es einen neutralen Sportredakteur? Natürlich nicht. Entweder stehe ich auf Hertha oder ich stehe auf Union. Ich habe persönliche Vorlieben. Und das ist auch völlig in Ordnung, das ist gut so. Aber wir sind als Journalisten natürlich immer auch PR-Agenten in eigener Sache. Ich kann mich erinnern, früher im Sportjournalismus, aus dem ich komme, war es eine Riesendebatte, dürfen wir Trikotwerbung auf den Fotos im Sportteil eigentlich zeigen? Wenn da ganz groß Uhu war, glaube ich, damals, oder Jägermeister Günther Mast. Oder muss das nicht eigentlich? Es gab Zeiten, da wurde das abgeklebt, dass man die Werbe, die Schriftzüge nicht sah. Wenn man sich heute den Sportteil anguckt, das ist eine einzige Werbefläche, ja, weil jeder hat irgendwelche Klamotten an, Riesenlogos drauf, wird überhaupt nicht mehr drüber geredet. PR oder nicht? Machen wir Journalisten uns da nicht zum Transporteur von großen Marken oder nicht? Natürlich machen wir uns das. Reden wir noch drüber? Nein. So, und diese ganzen Punkte, was wollen wir, wer sind wir, mit wem machen wir uns gemein, was ist selbstverständlich, kritisieren wir an den richtigen Stellen wirklich die richtigen Probleme oder stürzen wir uns auf so sehr leicht hysterisierbare Symbole? Und da ist für mich dieses Upgrading von Christian Wolff exzellentes Beispiel. Ich wüsste nicht viele Journalisten in Deutschland, die ein Upgrade durch eine Luftfahrtgesellschaft abgelehnt hätten. Wahrscheinlich gar keins. Und es hat so psychologisch so eine Verdrängungs- oder Abarbeitungseindruck, dass man jetzt das eigene schlechte Gewissen, was ja viele von uns sicherlich haben, weil sie genau wissen, an welchen Stellen sie dann auch schon mal die Linien überschritten haben, das wird also abgearbeitet, indem man sich jetzt auf einen Wolf, kann man ersetzen, durch alles Mögliche stürzt. Halte ich für ein Problem, und es wird dringend, dringend Zeit, dass wir Journalisten uns erstmal überhaupt einen Konsens herstellen. Was wollen wir? Die einen, der Automobiljournalist sieht es vielleicht ganz anders als der politische Journalist, der Fernsehjournalist sieht es vielleicht ganz anders als der FAZ-Redakteur, aber wir brauchen einen Konsens, wir brauchen so ein paar Leitlinien, und da reicht es nicht, wohlfeile Forderungen aufzustellen, sie müssen auch realistisch sein. Da kommen wir zu einem nächsten Punkt, Entschuldigung, es wird lang, aber wir kommen zu einem nächsten Punkt, unsere Branche verändert sich rapide. Und das Berufsbild des freien Journalisten, der alles Mögliche in alle möglichen Richtungen liefert, wird in Zukunft doch eher an zahlenmäßig gewinnen. Es werden weniger Festangestellte und deutlich mehr Freie durch die Lande laufen. Will man denen sagen, nein, du darfst jetzt für das und das Unternehmen oder die Behörde oder die Partei oder die Organisation keinen Flyer erstellen oder keine Website betreuen, weil das ja PR ist? Können wir das wirklich machen? Ist das nicht so eine Art Berufsverbot? Oder aber müssen wir sehen, dass wir Mischformen, Journalismus und PR zulassen, aber dann transparent machen? Dass jeder Journalist sagt, ja, ich arbeite für die Firmen A, B, C und D. Und ich schreibe für den Vorstandsvorsitzenden F, schreibe ich mal eine Rede oder sowas. Wir verlangen von Politikern auch gläserne Taschen, gläserne Konten. In welchem Aufsichtsvorstand, wo auch immer, hast du irgendein Mandat? Genau das Gleiche muss für Journalisten auch gelten. Es Problem ist nur, es fängt keiner an, weil das ist wie bei den Bundestagsabgeordneten auch. Ja, keiner will der Erste sein und sich, und ich sage jetzt mal, die Hosen runterlassen, wenn alle anderen dann nicht nachkommen. Dann steht einer nackt da und alle anderen sagen, hier, der Bekloppte.
Soweit also Hajo Schumacher und damit zu dem traurigen Teil des Podcastes. Anlässlich des Todes von Christoph Schlingensief, ein Interview mit ihm aus dem Jahre 2000, aus dem Medienmagazin vom 2. Dezember.
Und ich sage, hu oder hopp, Satan weiche, U3000, los!
U3000 ist los, seit Donnerstag 22 Uhr in dem deutschen Regionalfernsehen des Videoclipsenders MTV. U steht wohl für U-Bahn-Show und 3000 fürs beginnende dritte Jahrtausend. Moderator, der Inszenator Christoph Schlingensief. In der MTV-Pressemappe kann man lesen, Geldpreise in Millionenhöhe, Musiker aus Bangladesch, Familien am Rande der Existenzkrise, Mädchen in kurzen Röcken, Nonnen in Kutten und 80-jährige Männer ohne Angst und Gnade. Schlingensief hat sie alle. Dazu gibt es Außenwetten mit Prominenten und den ultimativen Dance- und Börsenwaggon mit Livebands, die gegen den Lärm der Maschinen ankämpfen müssen. Könnte aber das U nicht die Abkürzung für U-Boot sein? Und damit guten Abend, Christoph Schlingensief. Denn MTV steht doch eher für Musik-Endlust-Tapeten und das Suggerieren, dass der Wechsel eines Bassgitarristen eine wichtige Nachricht sei. Wie haben Sie MTV unterwandert?
Also MTV ist ja so eine Art Infokanal. Ich sehe den ähnlich angebaut so wie NTV oder wie Phoenix. Das sind so die Infokanäle, da holt man sich die Infos runter. Und wenn man sich für Musik interessiert, dann eben dort. Und dass das aber dann immer so gruppenspezifisch ablaufen muss, glaube ich eben nicht. Ich habe dann diesen Programmdirektor Giglinger angerufen, habe dem mein Konzept erklärt und habe gesagt, ich wäre ja sehr schön, wenn man eine Sendung produzieren kann, die genau in dem Moment, wo man von NTV zu MTV zappt, einfach nicht mehr stimmt. Also wo man einfach quer zappt, also wo man auch vielleicht nach der Sendung ganz zur Millionenshow bei RTL zappt und sich fragt, warum schreit dieser Jauch nicht? Warum ist er nicht mit Farbe voll beschmiert? Warum sind diese Leute da überhaupt noch so in Anzügen und normal?
Ich greife mal eine Kardinalfrage aus Ihrer Sendung auf.
Was sind die Eckpfeiler? Was fasziniert euch daran, das zu tun? Früher hat man Botschaften gesagt, heute sagt man Eckpfeiler.
Also, was sind Ihre Eckpfeiler? Weil Botschaft sagt man ja nicht mehr.
Also ich glaube einmal daran, auch wie Marcuse sagte, diese ganzen großen Ausdrücke Revolution, Proletariat sind eigentlich auch so Schreckmanöver von Salonlöwen. Das sind auch Worte, die gar nicht mehr greifen in unserer Gesellschaft. Ich habe festgestellt bei den vielen Fans, die ich habe, auch so ab 16 Jahre, die auch meine Filme sehr mögen, die steigen unheimlich stark auf Bilder ein. Die sind teilweise auch sehr belesen, aber die meisten steigen eben mehr auf Bilder ein. Und wenn man jetzt eben mal diese Revolutionsbilder von 68 sieht, dann müsste das so sein, dass wir im Parker hier durch die Straße rennen. Das ist eben vorbei, das muss man leider sich eingestehen, aber es gibt ein Grundbedürfnis, vielleicht neue Bilder zu schaffen oder auch an neuen Bildern teilzunehmen oder sich selber auch mal als Bild zu betrachten. Und das klappt bei U3000 jetzt, wie wir gerade durch die Resonanz und durch diese E-Mails und so weiter mitbekommen, ziemlich gut. Die Leute sagen, ja, aber natürlich kriegen wir den Arsch wieder nicht hoch, natürlich wird das nichts, aber warum eigentlich nicht? Also für mich ist es interessant und wichtig, Bilder zu erzeugen, und meine Eckpfeiler wären dabei die Bilder Herbert Marcuse, meine Eckpfeiler wären die Bilder Jackson Pollock, aber auch Matthew Barney, also aus dem Kunstsektor, und es wären auch meine Stücke Eckpfeiler. Das sind also immer dieses Aufbegehren gegen diese scheußliche Schnecken-BSE, die in Deutschland grassiert und die immer nur so tut, als wäre alles schon mal da gewesen und deshalb auch nicht mehr lohnenswert zu wiederholen.
Sie fahren dabei durch den Untergrund und haben in der ersten Folge, die Montag 0 Uhr auf MTV noch einmal zu sehen ist, Mama und Tochter Hellwig, das Duo der volkstümelnden Musik, konfrontiert mit einem Ehepaar, das offenbar in sozialer Not lebt. Dabei musste die schwerkranke Frau vor laufender Kamera weinen, als es um ihr Schicksal ging. Sie, Herr Schlingensief, haben daraufhin wie folgt reagiert.
Wissen Sie, was jetzt passiert ist? Sie haben geweint, und bei einem Meiser, bei einer Schäfer, wäre das jetzt eben so, dass man sagt, da hat jemand geweint in meiner Sendung. Da kann ich aber stolz sein. Dann kämen die Leute nachher zu sagen zu mir, Christoph, du bist so toll, dass du das machst und dass du so lieb bist zu den Leuten. Wissen Sie, und ich kassiere nachher 20.000, 30.000 Mark und Sie weinen in meiner Sendung. Das ist genau das System, was nicht stimmt. Das ist genau der Punkt, der nämlich nicht stimmt in unserer Fernsehkultur. Da laufen diese größten Arschlöcher über den Sender und die kriegen 20.000, 30.000 Mark dafür, damit Sie nachher in deren Sendung weinen. Das will ich nicht. Ich frage, das ist nämlich nicht die Zukunft von Deutschland. Das ist
ist nicht die Zukunft von Deutschland. Da müssen wir gegen ankämpfen. Und wir werden dagegen ankämpfen. Halleluja! Halleluja! Halleluja!
Halleluja! U3000 ist keine Parodie gängiger oder verflossener TV-Formate. Das ist die Zertrümmerung des deutschen Fernsehens. Frei nach dem Motto, macht kaputt, was euch kaputt macht, Herr Schlingensief?
Also ich glaube schon, das ist ein Auspacken des Fernsehens von innen. Also wenn man schon mal da drin steckt in der Büchse, dann kann man die von innen ja auch mal auspacken. Die ganzen heuchelnden Moderatoren mit ihren Kärtchen, die immer noch so tun, als hätten sie jetzt wirklich ganz wunderbare Plattformen geschaffen für Politiker. Man kann es ja kaum noch fassen. Es sind ja nur Plattformen, damit sie über ihre angeblich guten Absichten berichten können, und sie heucheln uns natürlich permanent was vor, dass ich mir auch was vorheuchle. Das ist auch Thema der Sendung, dass das 8 Folgen sind, die auch aufeinander aufbauen, die also wie so ein Theaterstück praktisch auch funktionieren. Auch der Moderator zerfällt, nachher nur noch voller Farbe ist. Das sind alles Haftbarkeitsansprüche, die ich auch an meine Arbeit stelle, die ich auch an mich stelle und die ich so selten einlösen kann. Muss ich einfach eingestehen. Ich kann meine Haftbarkeitsansprüche nicht immer nur bei anderen fordern und sagen, ja, der war aber nun wirklich jetzt nicht ganz da und der hätte aber jetzt auch mal und so. Und ich selber bin eigentlich überhaupt nicht mehr bereit, in Haftbarkeit zu treten. Dass wenn man sowas Extremes macht wie jetzt U3000, muss ich auch sagen, dass ich auch an einem Punkt nicht mehr haftbar bin. Es ist schon, ja, schwierig. Aber man packt von innen aus und nicht mehr von außen.
Und
man
das
will in die Sachen rein und man will sich auch selber nach innen hämmern. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Man muss sich mal endlich wieder nach innen hämmern. Und man kann nicht immer nur auf den anderen einhämmern. Man muss sich in die Sache reinhämmern. Und dann kann man vielleicht am Ende auch da sprachlos im Bild liegen. Und vielleicht ist das der einzige Moment an U3000, der dann wirklich auch, sagen wir mal, als Schlüssel für zukünftiges Fernsehen da bleibt.
Und das auch mit Mitteln des Schocks. Schock entsteht ja durch das plötzliche Setzen von Gegensätzen.
Wir sagen nur eines, das Leben ist so wunderschön, es lohnt sich weiter zu
leben. Und man braucht nur jodeln und dann geht man sowieso wieder in die Höhe.
Das ist nicht zynisch. Harald Schmidt ist zynisch, Stefan Raab ist zynisch. Das ist zynische Fernsehkultur. Zynismus ist staatsstabilisierend. Halleluja! Und ich mache heute einen Selbstversuch.
Herr Schlingensief, Sie wollen nicht staatsstabilisierend sein. Sie riefen aus, Halleluja, Satan weiche. Aber in der Internationale heißt es doch, es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Ist die Fahrt durch den Untergrund Ihr Beitrag dazu?
Wenn ich von Zynismus rede, dann meine ich staatsstabilisierend deshalb, weil wir uns darauf einigen, tausende zynische Bemerkungen abzugeben, egal ob da eine Frau Abels heult oder was weiß ich, es ist sowieso alles nur zynisch. Aber ich glaube, U3000 hat es in der ersten Folge jedenfalls teilweise ganz gut schon mal geschafft, so eine Art Indifferenz zu erzeugen. Da funktioniert das mit dem Zynischen auch nicht mehr. Und ein Kyniker, das ist das, was Sloterdijk vorschlägt, ist eben einer, der doch alle Verhältnismäßigkeiten mit dem Zu, mit dem Wort Zu verbindet. Also zu euphorisch, zu Halleluja, zu umarmend, zu traurig und so weiter. Das sind vielleicht auch zu romantisch. Das sind so die Ansätze, die vielleicht demnächst wieder interessant werden. Das ist aber auch eine neue Gesellschaftsform. Und deshalb sage ich ja auch, diese Gesellschaftsform, wie wir sie jetzt haben und wie wir sie bei U3000 sehen, ist eben in 10 Jahren völlig zerstört.
Durch Sie?
Nein, durch die Umstände. Ich würde mich nie mehr nach vorne stellen und nie mehr behaupten, ich bin derjenige, der genau weiß, wo es lang geht. Mich wundert nur, wie viele Leute das immer wissen. Nein, ich habe nur die starke Vermutung und ich glaube, dass das ein schwelender Prozess ist und der wird sich einlösen. Und die ersten Anzeichen, sagt man ja dann, sieht man auch schon bei NTV und bei MTV.
Also Sie rufen nicht zur Revolution auf, das dürfen Sie im öffentlich-rechtlichen Radio meines Wissens auch nicht, das hat es mit dem DDR-Radio gemein. Ich verweise nochmal auf MTV am Donnerstag, 22 Uhr, 7 Folgen sind es noch, dann kommen 2 The Best Of und am Montag, 0 Uhr, die ursprüngliche Todesfahrt, U3000 heißende Show mit Christoph Schlingensief und Gästen. Vielen Dank in den Untergrund, es hört sich zumindest so an.
Ja, danke schön.
Wiederhören. Und immer daran denken, dieses Gesellschaftssystem ist in 10 Jahren komplett zerstört. Auf Wiedersehen.
Radio 1.